Hallo meine lieben Live-People, willkommen zu einem neuen Podcast. Ich hoffe, eures Lieblingspodcasts. Zu meiner beliebten Reihe, ihr spielt X falsch. Und da haben wir uns jetzt schon ein paar Beispiele angesehen. Aber da gibt's noch ein anderes Spiel, bei dem das sehr interessant werden könnte. Und dazu habe ich mir einen Experten an die Seite geholt, weil ich das natürlich nicht alleine entscheiden darf, ab wann man Pokémon falsch spielt und wie man es denn letztendlich richtig spielt. Und dazu habe ich mir den lieben Heitzel hergeholt, einen Pokémon-Experten. Und das ist ziemlich cool. Und du heißt auch Michael und ich mag dich deswegen jetzt schon tausendmal lieber. Hi.
Ja, ich habe gerade vor 5 Minuten, nicht mal vor 2 Minuten erfahren, dass er auch Michael heißt und das ist actually sehr lustig. Aber ja, ich mag Pokémon actually ziemlich sehr. Könnte man vielleicht denken, weil ich das ganze letzte Jahr nur genutzt habe, um Pokémon-Videos zu machen, aber ja, ich habe nichts anderes gemacht.
Sie sind angestellt, perfekt, großartig. Pokémon kann man falsch spielen. Was kann man sich darunter vorstellen? Nein, natürlich nicht, dass ihr 6-mal Karpador mit Platscher im Team habt, sondern ich finde. Ich sag dir, ich frag dich jetzt einfach, wir machen es einfach und werden dann immer komplizierter, Michael Ali Heitzel. Worum geht's deiner Meinung nach in Pokémon?
Boah, ich bin dir ganz ehrlich, ich habe da vielleicht eine sehr alte Sicht auf Pokémon, aber ich mag es einfach, so ein Team zu haben, dann mit denen die hochzuleveln und die halt low-key dann so ein kleines Bonding zu denen aufzubauen. So. Ich habe das bei ZA, das ist jetzt vor knapp 1-2 Wochen oder rausgekommen. Und ich habe da einfach so mein Kardimani gehabt, hab mit dem Eier gechillt, hab den hochgelevelt und so, da wurde so Impagator und so. Und der war dann so in meiner Crew drin und so. Und mir ist tatsächlich auch passiert, dass ich aus Versehen dann welche freigelassen habe, so, weil ich habe dieses Massenauswählen gemacht und habe ich 2 meiner Crewmates freigelassen, aus Versehen, voll blöd. Und ich war dann so voll traurig und dachte, Mann, das waren so meine Homies so. Und das ist so für mich Pokémon meistens.
Na, dass du mit deinem Team connectest, also das, was ja im Intro-Song ist, ne, ich lerne von dir und du von mir. Okay, fühle ich, das ist so deine Family, ne?
Ja, so ungefähr so. Also ist halt so, man weiß ja natürlich, das ist halt ein Spiel so, aber man baut so ein kleines Bonding auf, hat mit denen seine kleine coole Journey, enjoyed die Story und das war's so. Ich erwarte gar nicht so viel Kampf, Competitive, Schwierigkeit oder so. Ich will einfach Spaß haben so ein bisschen.
Aber hast du in deinem Team so deinen Champion und so deine Underdogs oder wie ist dein Team so ungefähr aufgeteilt, so charakteristisch?
Also natürlich habe ich erstmal Firewater Grass Core, ist für mich immer so halt wichtig, dass man halt so diese Stunnies abgedeckt hat, damit man natürlich auch kein Problem im Kampf hat. Aber ich schau auch gar nicht so viel auf die Stats. Ich schaue einfach das Pokémon, was ich cool finde, und hab das einfach im Team. So, es würde, glaube ich, auch keiner denken, dass einer meiner Lieblings-Pokémon Zerapendra ist. Also aus Gen 5 das Käfer-Pokémon. Mhm. Das ist so ein Tausendfüßer-Pokémon. Ich mag das einfach so. Ich finde es einfach cool. Ich weiß, es ist nicht so stark, aber jedes Mal, wenn ich es sehe, habe ich es im Team drin und so. Und ich probiere auch immer wieder was Neues aus. Also wenn eine neue Gen rauskommt, versuche ich immer nur neue Pokémon im Team zu haben. Nicht, dass ich das tausendste Mal Glurak im Team habe, weil es ist halt einfach langweilig so. Ich check schon, es ist ein Favorite-Pokémon, aber ich brauche ein bisschen Abwechslung. Aber es ist trotzdem immer cool, so einfach seine Crew aufzubauen. So. Und das enjoy ich halt so übel dran. So. Manchmal neue, manchmal ein paar alte. Und ich setze halt auf, dass es ein ausgewogenes, starkes Team ist, aber gleichzeitig auch einfach von Pokémon, die ich cool finde. So, wenn ich Bock auf Bibor habe, spiele ich Bibor.
Fühle ich vollkommen. Ich habe vor allem eine Beziehung zu meinen Pokémon, vor allem je nach Arena-Kampf, ne, wenn ich richtig schweißtreibende Arena-Kämpfe habe. Und es gibt meistens so, wenn schon 5 Pokémon tot sind und dieses eine 6. überlebt, und es war mal Togepi gegen Miltank, also Miltank aus Silbernen Edition, also das ist kommt mir nie wieder mit Dark Souls, weil gegen Miltank in Silberne zu kämpfen, ist das Schlimmste überhaupt. Und dieses blöde Togepi schafft es letztendlich, dieses Ding zu besiegen. Und ich denke mir immer so, das sind diese Underdogs, denen ich immer nie viel zutraue, aber in den richtigen Momenten retten sie mich. Und sei es auch nur irgendwie ein Zubat oder so, weißt du, es gibt diese Pokémon, an die ich glaube und dann, die glauben dann auch an mich im richtigen Moment.
Genau, oder dieser Classic dann so, wenn du hast so einen Pokémon drin, was du damals nur für VMs genutzt hast, und dann wird da reingeworfen, damit das andere Pokémon geheilt werden kann und er ist also dieser Sacrifice gerade so, damit der Kampf weitergehen kann.
Ich glaube, das Persönlichste, was ich mal gemacht habe, war, glaube ich, ein Champion-Kampf. Jemand hatte meinen Liebling umgebracht und dann habe ich einen Lapras reingespielt und habe Abgesang gemacht und er hatte nur noch ein Pokémon, ne? Und dann habe ich ihm einfach nur beim Sterben zugesehen.
Manchmal, ich schwöre, ich fühl's. Manchmal hat man wirklich so ein persönliches Problem mit Pokémon, so. Bei mir war das ähnlich mit wilden Pokémon. Wenn man so, es gab so eine 1% Chance und du wolltest dieses eine Pokémon wilden Gras haben, so. Beispielsweise in Vertani, weil mit Pikachu, wo ich glaube 3-4% die Odds sind, dann habe ich einfach als Kind immer gedacht, okay, ich töte jetzt einfach alle Pokémon, die da sind, die ganzen Hornies und Raupis, weil ich rott die aus, dann kommen mehr Pikachus zu mir. Ich finde das dann so cool, dass man da so, als das ist auch was aus dem Topic, also ich spiele das falsch, so dass jedes, als das Kind so eine komplett individuelle Experience auch immer so hatte, oder bei dir mit dem Abgesangsbund und so, dass man einfach so sein man kann es halt so spielen, wie man will. Es gibt da keine Grenzen so.
Nee, richtig. Und vor allem, ne, das, ich erinnere mich gerade noch als Kind, ne, wie man die A-Taste gedrückt halten muss, damit man die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass ein Pokémon drin bleibt. Und das ist natürlich auch alles Blödsinn. Aber, oh Gott, das verfolgt mich jetzt schon. Ne, Pokémon verfolgt uns lange. Wir sind damit aufgewachsen. Also dieses Spiel hat uns großgezogen, wie, so wie wir Pokémon großgezogen haben. Und ich muss dir ehrlich sagen, was ich als Kind eigentlich am meisten gefeiert habe, jetzt mal abseits vom Pokémon trainieren, ich habe es geliebt, in Pokémon zu reisen, ne? In meiner Anfangsstadt anzufangen, diese ganze Progression mitzunehmen und dann bis zum Champion zu reisen. Aber man bekommt ja so viele coole Städte, Routen, Berge, Ruinen, Höhlen, Wasserfälle. Genau. Es ist einfach, es ist mir nie aufgefallen, dass das perfekte Spiel eigentlich zum Urlaub machen ist. Das bekommt man irgendwie nicht mit, ne? Weil man die ganze Zeit der Champion werden will. Aber ich liebe das Reisen am meisten in Pokémon.
Ich finde es auch faszinierend, die ersten vier Generationen basieren ja auch voll auf Japan an sich und es ist so cool, wie viel japanische Kultur dann auch da ist und man teilweise halt, wenn man halt auch dann in Japan ist, dann so sieht, wo die Inspiration hergezogen wurde, da, weil du gerade schon Pokémon Silber vorhin erwähnt hast, die Welt, also es basiert ja auf Kyoto und die Welt ist so schön einfach, es gibt ja diese eine City, wo der Name gerade missfallen ist, wo so alles so traditionell japanisch ist und man Ho-Oh antreffen kann. Und du gehst einfach hin und dann sind die ganzen Kimono-Girls da auch da und es ist so cool, Alter.
Teak City meinst du?
Also, Teak City war es, genau, dankeschön, ja. Es ist, ich finde einfach so krass, wie viel Liebe so im Pokémon Worldbuilding steckt, so. Vor allem in den ersten Gens, bei den neueren kann ich einige Kritikpunkte verstehen, dass viel Liebe verloren gegangen ist, aber ich sehe in den alten Spielen, das finde ich so faszinierend, wie man sich auch merkt, so diese ganzen Städte, man vergisst die halt nicht einfach so. Oder so Alabastia, das waren nur ein paar Häuser, aber es war ein Vibe. Du hast angefangen in Alabastia und geendet in Alabastia.
Gerade die Anfangsstädte, ne? Relativ wenig Häuser, aber du baust ja irgendwie schon so eine Beziehung dazu auf. Und ich muss sagen, das Spiel verändert sich ja ab dem Punkt richtig krass, wenn man fliegen darf, ne? Zuvor konntest du ja wirklich immer nur eine Stadt nach der anderen und rückwärts gehen, daran konntest du nicht denken, ne? Weil du extrem viel, das hätte ja extrem viel Platz und Zeit gefressen. Das gleiche mit dem Fahrrad, ne? Dann hattest du plötzlich eine viel andere Räumlichkeit. Und das erste Mal, wenn du fliegen konntest, dann bist du nach Hause geflogen und hast mal geguckt, was du bei deiner Mutter eigentlich angespart hast, einen riesen Batzen an Geld.
Genau. Das war so der cool, hat das ganze Geld genommen. So, oh, ich bin reich.
Ja, oder hier die Zuchtstätte oder die Beherberge, wo man mal irgendwo mal ein Pokémon vor Jahren abgelassen hatte und plötzlich ist es halt 50 Level weiter.
Ja, und weißt du, was am schlimmsten war, wenn du kein Geld hattest, das Pokémon abzuholen.
Richtig.
Ja, und dann wurde es ja immer teurer, weil du immer weiter gelaufen bist und Sachen verkauft hast und so, es wird nur teurer.
Wir nehmen Bar und Karte. Man hat beides
nicht. Es war so schlimm. Aber es war auch so cool. Also, das war auch der ganze Charme, den ich am Pokémon so sehr mochte, was mir so in den neueren Generationen teilweise gefehlt hat. Sei es so bei Generation 8 habe ich es, glaube ich, am stärksten gemerkt. Das ist meine Least Favorite Generation. Es gibt wirklich, abseits von diesem einen Ort, der aufgebaut ist wie so eine Professor Layton Stadt, so mit so Dampf City oder so heißt die, erinnere ich mich wirklich an nichts. Also wirklich die, ist das, und ich habe das Spiel halt auch nur einmal durchgespielt, fair enough, aber es ist so, es war nichts remarkable. So in Gen 7 habe ich auch noch einmal durchgespielt, so Sonne, Mond und Ultrasonne und Ultramond, aber da erinnere ich mich auch an einige Städte und so, das war cool, war spaßig und so, aber ich finde, das ist so ein bisschen verloren gegangen so bei Gen 8.
Weshalb ich immer noch dafür bin und Nintendo wird's nie machen oder Game Freak, gebt uns bitte irgendwie eine Art Remake oder lasst es uns bitte auf der Switch einfach in so einer Classic Edition zocken, aber wie wahrscheinlich ist das, dass Nintendo das macht?
Ich bin ganz ehrlich, also ich glaube, die Nintendo Game Freak und die Pokémon Company werden niemals so eine Virtual Console für die Pokémon-Spiele machen, weil schon mal, die können einfach irgendeinen Download für 40 Euro rausbringen oder einfach das Spiel nochmal als Switch 2-Version machen. Die Leute kaufen das. Also das ist halt der Punkt. Also ich fände es auch cool, wenn es das geben würde, aber ich glaube, die wissen halt ganz genau, dass die halt so viel Geld machen können, wenn die das einfach. Sie sehen wir doch bei der Mario Collection, diese 3D All-Stars, das waren ja einfach literarisch einfach nur random ass Ports und die Leute haben das für Vollpreis gekauft.
Ich stelle jetzt mal eine gemeine Frage und danach kann ich sie abschwächen oder verschlimmern, das entscheidest du bitte, aber ne, die Verkaufszahlen explodieren ja bei den aktuellen Pokémon-Spielen und grafisch sind sie immer schlechter und man merkt, da steckt irgendwie viel, viel weniger Liebe drin und so. Sind Pokémon-Fans nostalgisch verblendete Zombies?
Das ist eine saugute Frage, worauf ich echt eine Antwort habe, weil ich so oft mit diesem Thema konfrontiert wurde. Und ich finde, es gibt verschiedene Sparten. Also es gibt die Leute, die wirklich verblendet sind, so die Leute, die die Spiele kaufen, aber gar keinen Bock mehr eigentlich haben. Die spielen dann die Spiele und sagen, oh, die sind scheiße. Bro, deine Zeit ist over. Du bist jetzt, keine Ahnung, 30 Jahre alt oder so, du hast die alten Gens gespielt. Es macht dir einfach keinen Spaß mehr. Hör auf, so. Das ist so meine Philosophie, weil ich habe dasselbe mit X und Y gemacht. Ich habe gemerkt, die Generation mir gar nicht gefallen. Ich bin von X und Y bis Galar, also bis Gen 8, komplett rausgeflippt. Ich hatte nichts mit den Spielen zu tun. Die ganze 3DS-Generation waren full skip bei mir. Außer halt X und Y, was ich halt angespielt habe und dann gemerkt habe, es macht mir keinen Spaß. Das sind die Leute, finde ich halt, die da Delusion sind, ja. Und dann gibt's auch die Leute wie Karin zum Beispiel mich, die halt einfach akzeptieren, dass es so ist, so, und halt das Positive rausziehen. Weil das zum Beispiel das Storytelling, Bro, also da brauche ich nicht drüber reden, das Storytelling ist insane. Also sei es bei Legenden ZA oder Karmesin Purpur und so, das sind so gute Geschichten, die erzählt wurden. Weil, ich meine, man sieht's vielleicht, bei das Karmesin Purpur-Video ging bei mir, glaube ich, 20 Minuten oder so. Und das war ja nur ein Spiel, worüber ich ein ganzes Video gemacht habe. Es ist wirklich viel da und es macht wirklich sehr, sehr viel Spaß, das alles zu erkunden. Aber ich verstehe, dass die Leute halt keinen Bock haben, das zu spielen, weil, boah, also ich habe, also wirklich, ich habe, und ich übertreibe jetzt nicht, wenn ich das sage, wirklich, also Nintendo, Game Freak, Pokémon Company, ich küsse euer Kopf, ich küsse euer Herz, aber ich habe Migräne bekommen, als ich das Kamasi-Pupo-DLC gespielt habe, weil ich, es hat so geleckt und mein Kopf hat so wehgetan, dass ich so ein Pochen an der Schläfe hatte, weil ich hab's gespielt und ich wollte einfach nicht, aber ich musste es halt für die Aufnahme machen und das, ich habe mich in meinem Video auch übel drüber aufgeregt, so, ich bin wirklich mental gegangen, also ja, es gibt auf jeden Fall Zombies, aber lasst einfach los. So, spiel einfach nicht, wenn ihr keinen Bock habt. Oder spiel die alten Versionen. Es gibt auch genug Content, so.
Damit haben wir schon mal, glaube ich, eine Headline. Ihr spielt es falsch, wenn ihr es nur kauft und dann nicht spielt.
Ja, das vor allem, ja. Also, da leben wir aber allgemein so eine Konsumkrankheit heutzutage, so. Ich kaufe mir auch nur noch Spiele, spiel sie durch und dann kaufe ich das nächste Spiel erst, weil ich habe früher, ich meine, mit Steam kennst du wahrscheinlich auch, man hat 1000 Spiele, denkt sich, ich kaufe nur noch, um zu kaufen, so.
Oder wenn die FOMO halt hart kickt, ne, weil man irgendwie Angst hat, wenn FOMO, alle anderen drüber reden, möchte ich aber auch irgendwie mitreden. Ich habe einen Riesenberg an Spielen, die ich spielen sollte, weil mir die Sachen ja auch zugeschickt werden als Journalist und deswegen habe ich mittlerweile für mich so das Dings gefunden, es ist noch weiser zu entscheiden, was man nicht spielt. Ich glaube, damit gewinnt man schon sehr viel Zeit und Platz für die Spiele, die man eben spielen möchte. Gibt es unterschiedliche Strategien, aber ihr merkt, ne, man kann über Pokémon falsch reden und dann redet man eigentlich über das Gaming-Universum im Allgemeinen mal wieder.
Ja, das stimmt, lässt sich ja.
Also es hängt viel hält zusammen, alles zusammen. Es hängt alles zusammen. Was ist deine liebste Pokémon-Edition?
Boah, das ist ein sauguter Punkt, weil, schau mal, ich glaube, du wirst niemals einen Menschen finden, der so über Lieblinge spricht, weil ich sage immer, ich habe welche, die ich sehr präferiere, aber ich sage nicht, dass ich einen Liebling habe, weil es immer variieren kann. Aber das, was seit Jahren jetzt bei mir stickt, also seit, ich glaube, einem Jahrzehnt schon bei mir stickt und deswegen würde ich es auch als Lieblingsgeneration deklarieren, ist so die Schwarz- und Weiß-Ära, würde ich sagen. Also Schwarz und Weiß und Schwarz und Weiß 2. Aber wenn man es runterbrechen will, würde ich sagen Schwarz und Weiß. Weil diese Spiele waren halt wirklich die ersten Pokémon-Spiele, wo wirklich gesagt wurde, ey, weißt du was? Wir packen es jetzt mal an und machen was komplett Neues. Es gibt keine alten Pokémon. Wir versuchen eine komplett neue Welt. Und das war auch alles so schön animiert, so schön gepixelt. Und es waren so coole kleine Momente, mal, die eingebaut wurden. Sei es diese Brücke, die man damals so dreidimensional, also 2,5D-mäßig abgelaufen ist. Oder Stratos City, wo diese riesen Hochhäuser waren und alles. Es war halt super cool. Und deswegen würde ich sagen, das wäre schon meine Favorite Generation. Auch wenn viele Games wie Heart Gold, Soul Silver, Omega Rubin, Alpha Saphir oder jetzt seit neuestem actually auch ZA ziemlich nicht nah rankommen, aber knapp drunter sind, so, weil die einfach echt coole, kreative, schöne Spiele sind.
Ja, jetzt werde ich mich outen. Ich bin da aber auch oldschool. Die Pokémon-Edition, die mich auch als Neunjähriger am meisten begeistert hat, ist bis heute auch die Pokémon-Edition, die mich immer noch begeistert. Ich habe mir tatsächlich während der Pandemie wieder eine Pokémon-Silbern-Edition geholt, habe noch über eBay für 5 Euro die Batterien austauschen lassen im Modul, damit ich das wieder auf meinem Gameboy spielen kann. Habe auch Artikel darüber geschrieben. Wie gesagt, dieser Miltank-Kampf, den ich eben beschrieben habe, das war tatsächlich nicht damals, das war in der Pandemie. Ich liebe die Silberne-Edition, das ist aber vielleicht auch eine technische Geschichte, weil wenn du die Silberne kaufst, kannst du ja auch nach Kanto, wenn du Johto halt durchgespielt hast. Und das fand ich so cool, dass du, sobald du durch bist, du darfst halt einfach weiterspielen. Das hat mich zum Beispiel bei Feuerrot total genervt. Du hast halt nicht sehr viel Endgame und du bist quasi bei der Silbernen, sobald du den Champ einmal besiegt hast, bist du erst bei der Hälfte des Spiels. Und deswegen liebe ich die Silberne Edition. Das sind auch vielleicht so kleine Sachen, wie beispielsweise, dass es jetzt Tag- und Nachtwechsel gibt. Das sind so viele kleine, süße Details, die ich so wichtig finde. Ich feiere in Rubin. In Rubin feiere ich diese Schönheitswettbewerbe, wo man irgendwie Attacken, ne, dafür Punkte sammelt und so. Sowas habe ich cool gefunden. Clubhouse konntest du in Rubin auch noch bauen. Aber ich bleibe bei der Silbernen Edition. Die wird für immer in meinem Herzen bleiben.
Das kann ich auch vollkommen verstehen. Also, oft kommt eine Kritik und sagt dann so, ja, hä, aber wenn du das Spiel durchgespielt hast, in der Kanto-Region ist es der Levelunterschied so merkwürdig, weil die Pokémon sind teilweise sehr underlevelt und so von den Arena-Leitern und so. Aber darum geht's meistens gar nicht, sondern so, dass du halt dieser Moment, wo du dieses Spiel durchgespielt hast, da hast du so, ja, jetzt ist fertig. Und dann, boom, kommt so nicht neue Stadt, sondern die alte Stadt. Du gehst da hin, du siehst da alte Leute wieder, dann gehst du später noch auf den Silberberg hoch, dann kommt Rot und so. Also, es ist super faszinierend. Es war so geil. Ich find's immer noch sehr nervig, dass Leute denken, dass Gold und Silber die letzten Pokémon-Spiele sein sollten. Das war nie der Fall. Und es wird, glaube ich, bis heute, es wird immer und immer wieder weiter noch existieren. Aber diese beiden Generationen waren auch sehr, sehr revolutionär, weil dieser Tag-Nacht-Zyklus war halt verrückt. Also das war, ich weiß noch, man hat als Kind war man dann so zu Hause, hat dann so abends sich dann gefreut, weil man dann so bestimmte Sachen machen konnte, die man vorher nicht machen konnte. Oder donnerstags konntest du so beim Käferturnier dabei sein, glaube ich, soll das gewesen sein. Ach, das war so fucking cool.
Es ist, glaube ich, vor allem, ich weiß nicht, in welcher Stadt das ist, aber es gibt einen Mann, der dir eine Geistergeschichte erzählt, wenn du ihn genau in der Nacht halt aufsuchst. Und das sind halt einfach so coole Dinge, die man entdecken kann. Ne?
Ja.
Ach ja. Vor allem, ne, das Licht, das aus den kleinen Häuschen scheint und dass du halt andere Trainer und andere Pokémon nachts hast, die Musik ist auch eine andere, und ach, das meine ich ja, diese ganze Simulation, ne, weiß ich nicht, einkaufen, im Casino spielen, deinen Pokémon Namen geben, etc., angeln, Fahrradfahren, es ist so cool, was man alles währenddessen noch machen kann, ne? Das war quasi mein Mini-GTA, bevor es GTA gab.
Ja, ich check, was du meinst. Ich check vollkommen, was du meinst.
Ja.
Weil ich fand halt auch, deswegen fand ich ja so Gen 8 und 9, aber 9 nicht mehr so, da ging's von der Story her, aber Gen 8 fand ich wirklich da an dem Punkt nämlich am schlimmsten, weil du hattest nichts mehr von diesen coolen Sachen und so. Es war halt einfach, es hat sich so leblos angefühlt, hatte ich das Gefühl. Man ist durch die Region gelaufen, hat seine Pokémon gefangen, ist in die nächste Stadt gegangen und ist nach Hause gegangen. Natürlich gab's auch coole Sachen wie die Giga-Dynamax-Entwicklung und sonst irgendwas, aber wie du selber schon erwähnst, man hat so bei Pokémon Silber hat man so viele Kleinigkeiten gehabt, so, wo halt kaum mal so die Lichter aus waren und so, dann bist du da hingegangen und dann haben die NPCs andere Dialoge in der Nacht gehabt oder andere NPCs sind erschienen und so. Und das war alles so cool damals, was halt in vielen Punkten für mich verloren gegangen ist und durch ZA wieder ein bisschen zurückkam. Die Spiele fühlen sich wieder lebendig an. So, damals hast du einen Anruf von Käfersammler Greg bekommen, der gegen dich kämpfen will, der nur abgefuckt hat.
Die ganzen Anrufe.
Ja, genau, er hat nur genervt, aber es war cool, dass er genervt hat. Es war okay, so, bitte nerv mich, so, das ist so Teil des Spiels, es fühlt sich lebendig an.
Ach ja, ich muss dir sagen, ne, gerade so vom Ablauf habe ich das immer geliebt, ne, du gehst eine Route lang, dann kommst du in eine neue Stadt, plötzlich wechselt die Musik, du kennst das noch alles gar nicht, dann gehst du mal in jedes Haus rein, ne, Arena sparst du dir für den Schluss auf, ne, da gehst du später rein, dann gehst du erstmal deine Pokémon heilen, vielleicht gehst du in den Supermarkt und all diese Städte hatten ja immer noch was Besonderes. Manchmal hatten sie ja auch so Attraktionen, ne? Vielleicht so ein Spa-Bad oder sie hatten einen Wald oder ein Museum. Teak City hatte ja auch zum Beispiel eine Tanzschule und dergleichen. Oder ich muss sagen, bis heute beeindruckt es mich am meisten irgendwie, das ist so eine Stadt, mit der verbinde ich irgendwie viel, das ist Lavandia, ne? Eben mit dem, eben mit dem Turm, auch gerade mit dem Theme. Und dafür, dass es an sich nur pixelige kleine Städte sind, hat sich das aber trotzdem für mich als Kind einfach wie so ein Urlaub angefühlt, ne? Wie so ein Roadtrip.
Das schicke ich vollkommen, weil es ist halt so, allgemein, damals wurde uns auch mit Pokémon, also vielleicht sind wir auch da ein bisschen sehr Nostalgie verblendet in dem Punkt, aber das wurde immer so als eine Reise dargestellt, so im Anime. So, es war immer so eine Journey. Es war auch immer dieses Gotta Catch 'em All, was ja mittlerweile aus dem Logo gestrichen wurde. Es war halt wirklich so eine Experience. Und ich bin auch so froh, dass wir das so erleben konnten, weil das wird halt niemals wieder so sein, diese Neuzeit vom Internet, sage ich jetzt mal. So dieser kleine Aufschwung, so man hatte noch nicht richtiges Internet so, aber man hatte mal Internet. Man hatte Angst, wenn man auf dem Handy auf Internet-Button gedrückt hat, weil man dann eine Rechnung von 5 € bekommen hat oder so. Aber man hatte so mehr Bezug eigentlich in dem Moment so. Und dann hat man sich halt ein Lösungsbuch gekauft und in den Lösungsbüchern, oh, das weiß ich noch, das Lösungsbuch von Pokémon Gelb, wo da so alles wie in so eine Geschichte geschrieben ist. Dann steht dann so, ja, die Reise hier und da. Es ist aber so schön gemacht und das können wir halt damit verbinden. Und das finde ich auch schön, dass bei ZA wieder versucht wurde, das ein bisschen zurückzubringen, auch wenn die Welt weniger Liebe hat, aber die haben es probiert, das merkt man.
Ja, oder vor allem, ne, du hast halt Ausschau als Kind gehalten, ob nicht irgendwo jemand das Gleiche spielt, ne, und ob man gegeneinander antreten kann, genau, und vor allem tauschen, weil du konntest halt nicht alle Pokémon in deiner eigenen Edition halt fangen. Man hat sich Tipps gegeben. Ich habe mal jemanden im Urlaub kennengelernt, der hat ein Cheat-Modul bei sich.
Der Classic,
Das ist dieser eine Dealer, ne, der dich mit allem ausstattet.
Er ist so der eine Typ, der dich so auf die schiefe Bahn gebracht
genau,
hat.
Genau, und dann war der Spielstand nachher irgendwie komplett kaputt oder so. Es ist mir bis heute peinlich, dass ich meinen ersten Meisterball gegen einen Zubat für Level 5 eingesetzt habe. Ich hatte einfach keine Bälle, aber ich wusste als Kind auch nicht, was der Meisterball ist. Es ist mir bis heute peinlich, aber ich erzähle gern davon. Es ist so unglaublich, wie viel Geschichte man damit verbindet. Ich möchte dir, tatsächlich habe ich den wieder aufgetrieben. Ich habe mal für ProSieben Games, das hatte nämlich mal eine Webseite und die hatten einfach mal Gaming-Artikel gesucht und ich habe denen mal einen Urlaubsguide gepitcht. Das ist quasi ein Ratgeber für verschiedene Städte in Pokémon. Hier sollten sie auf jeden Fall Urlaub machen und hier sollten sie keine machen, weil das Absteigen sind. Und ich möchte den mal mit dir durchgehen.
Okay, klar, gerne.
Wie deine Meinung dazu ist. Bei der Rubrik Lauf, ich habe die Rubrik Lauf weg und Traumstadt. Lauf weg sind die ganzen Absteigen und Traumstadt sind die ganzen Sachen, wo man unbedingt Urlaub machen sollte. Und wenn wir das Roadtrip-Thema schon durchgehen, möchte ich einfach wissen, wie du das siehst. Ich präsentiere dir zuerst Cromlexia. Das ist eine Stadt mit einem riesigen Krater drin. Pokémon X und Y. Hey. Deine Meinung dazu, wie war deine Zeit in Cromlexia?
Weil das Ding ist, schau mal, ich wollte halt wissen, zu welchem Zeitpunkt das Cromlexia ist. Da, wo die ultimative Waffe gezündet wurde oder davor? Und man muss fairerweise lassen, davor ist es ganz nett, aber da, wo dieser Krater ist, ich bin dir ganz ehrlich, man sollte vielleicht ein bisschen Abstand davon halten, auf süß, aber nur auf süß. Aber ich schwöre, vielleicht aber auch trotzdem cool, weil diese Steine haben ja so ein bisschen Lore. So, ich weiß ja, ich kann es gerade nicht mehr genau greifen, aber ich glaube, das stand für tote Pokémon und so. Also in dem Punkt vielleicht ein bisschen Zelturlaub da, aber mehr als das nicht, weil die ultimative Waffe, also das, es war eine sehr gefährliche Waffe, die hat einen Krieg beendet, so, also. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt neben dieser radioaktiven Strahlung sein wollen würde.
Also ich würde es mir dahingehend zustimmen, Cromlexia ist schon mehr so ein es gibt ja Fear Tourism, ne, dass Leute halt Lost Places irgendwie aufsuchen, also eigentlich Urlaubsorte, die keine Urlaubsorte sind, weil man diesen Nervenkitzel hat. Also dafür würde sich Cromlexia lohnen, aber ansonsten ist das wirklich sollte man eigentlich meiden.
Ja, sollte man auf jeden Fall meiden, vor allem nach der Zündung der ultimativen Waffe.
Ich finde das cool. Du quasi als Reiseleiter Heizel, sehr gut.
Ja. Ich weiß, da geht meine Empfehlung nicht raus. Also ich denke, wir werden heute noch einige andere Sachen sehen, die potenziell bestimmt interessanter sein könnten, so, aber lass mal das beiseite
legen. Dann frage ich Reiseleiter Heizel, wie er denn persönlich zu Ballon Lea steht, Pokémon Schwert und Schild. Alice im Wunderland Vibes schreibe ich hier, leuchtende Pilze, Märchenwald, Häuschen im Tudor-Stil, die im perfekten Einklang mit der Natur stehen.
Das ist sehr interessant, dass du das erwähnst, weil ich habe ja vorhin gesagt gehabt, dass ich mich an gefühlt keine Stadt von Galar erinnern kann, also von Gen 8 Schwert und Schild. Aber jetzt, wo ich ja das Bild wieder sehe, das ist wirklich eine unfassbar schöne Stadt. Also das ist wirklich, ich weiß noch damals, wie ich da das erste Mal hingegangen bin und dann diese Area gesehen habe. Und ich war sowieso die ganze Zeit vom Spiel enttäuscht. Ich wollte es einfach nur durchspielen mäßig so, weil ich wollte es einfach die Experience haben und das war's so. Und als ich da war, war ich so, wow. Und da konntest du auch ein Pokémon fangen, glaube ich, oder in der Nähe des, was Bämon hieß, was Typ Fee Unlicht ist, wenn mich nicht alles irrt. Vielleicht jepp ich auch komplett, dann korrigiert mich sehr gerne. Aber das war so cool. Und dann habe ich dieses Pokémon auch in mein Team geholt, was halt so Durengrad wurde oder so, da hieß es dann. Und das war so eine schöne Stadt. Also, wenn ich die Möglichkeit hätte, in Real Life zu dieser Stadt zu gehen, ich würde das instant in Erwägung ziehen. Also, wunderschön.
Ja, das ist, freut mich, dass ich dich dran erinnern konnte, dass es doch noch irgendwas Schönes in Schwert und Schild gab. Aber ich.
Ja, ein paar positive Punkte
gab es. Ich muss halt sagen, ne, man sagt den neueren Spielen immer so, ja, die sind alle so furchtbar hässlich aus, wo ich aber denke, da wenn du das siehst, denkst du dir, das buchst du doch gleich für 3 Wochen. Also das sieht echt schön aus.
Ja.
Ne, ich meine, gut, ich habe eben die ganze Zeit von silberner Edition geschwärmt. Das war natürlich pixelig, um Gottes Willen. Und da war so ein bisschen die Vorstellungskraft. Aber was man nicht alles mit Pokémon mit geiler Grafik schaffen könnte, ne? Das ist aber die Sache mit diesen 3D-Teilen. Wir reden über die nächste Kategorie, läuft weg, mehr so eine Absteige. Snowbell City. Okay. Ich zitiere hier, die Stadt, die noch kälter als der Winter friert, ist halt vor allem dafür, wenn du Abkühlung suchst. Aber ansonsten kommt da richtig Game-of-Thrones-Stimmung auf. Wie ist deine Beziehung zu Snowbell City?
Ich check den Vibe, dass man sagt, yo, das ist eigentlich nicht so geil, weil es halt so kalt ist und so ein Stuff. Aber ich habe actually eine ziemlich positive Bindung zu diesen, zu all den kalten Städten im Pokémon. Also sei es auch in Generation 4, ich finde, die haben irgendwas. Also es ist irgendwie schön, da zu sein. Die Atmosphäre ist auch sehr schön, weil du halt, vor allem wenn es halt auch im Winter ist, so, dann da sitzt und dir denkst, damn, das ist gerade, also früher gab es noch Schnee bei uns, so. ich meine, mittlerweile durch Klimaerwärmung kann man, glaube ich, so, wir werden nie wieder Schnee richtig sehen, so. Aber da war es so für mich so immer, damn, das ist echt schön. Und da kommen ja auch, wie gesagt, in Gen 4 diese eine Schneestadt im Kopf, bei der ich gerade der Name mir missfallen ist. Aber das passiert eher auf Hokkaido allgemein, das ist ja allgemeine ganze
ja, richtig,
kalte
richtig.
Area. Genau, und actually, auch wenn es bei dir Laufweg ist, ich find's eine nice City. Ich hab eine sehr positive Bindung zu der City. Auch wenn ich X und Y auf Krampf durchgespielt habe. So, das war so ein Punkt, wo ich mich kurz, genau wie der Charakter, so hingesetzt habe und gedacht habe, geil. Ich bin allgemein ja, wie gesagt, der Mensch, der so manchmal einfach da sitzt und sich denkt, ach, die paar Minuten nehme ich mir jetzt hier in dieser Stadt.
Ich bin, die finale Frage, die ich dir heute auf jeden Fall stellen werde, oder einer der finalen Frage ist, was deine Traumstadt ist, oder ob sie existiert und wenn sie nicht existiert, wie sie aussehen würde. Wir haben vielleicht schon eine Zutat rausgehört, dass du mehr so ein Schneetyp bist. Bin gespannt, ob sich das noch, ob da noch ein paar mehr Interesse, ob da noch ein paar Details dazukommen, oder ob du deine Meinung noch mal änderst. Würde ich dann mit dir weiter.
Ich habe einen sehr interessanten Take dazu, glaube ich. Also, ich bin gespannt, was du zu später sagen wirst, weil ich habe schon direkt sowas vor Augen.
Foreshadowed spannend. Ja. Wir kommen tatsächlich zur Traumstadt, die du eben schon genannt hattest, nämlich Teak City. Was ich bei der Stadt irgendwie spannend finde, weil es ja in 2 Richtungen geht. Ne, du kannst ja links die Routen nehmen und dann rechts die Routen nehmen, je nach Story-Fortschritt. Du hast diese Türme auf jeden Fall. Es ist eine japanisch-historische Stadt. Es ist sehr mystisch. Und du kannst ins Tanztheater gehen, das hatte ich schon erwähnt. Und du hast hier natürlich auch die legendären Pokémon. Wie stehst du persönlich zu Teak City?
Also, es ist literarisch in meinen Augen eine der schönsten Pokémon-Städte, die jemals kreiert wurden. Weil da merkt man auch, dass das nicht nur einfach nur Nostalgie ist, weil in Generation 3 kann ich das nicht so genau rekreieren. Aber ich habe die Stadt genau vor Augen. Ich weiß, wo was ist. Ich weiß, dass der Burnt Tower da links oben ist, dass wir diesen Golden Tower haben, wo wir Ho-Oh fahren können. Oder dieser ganz, ganz kleine Weg, wo du kurz bevor du zu Ho-Oh gehst, da wo alles so voller Blätter am Boden ist und so ein Kram. Dass da auch eine Geist-Arena ist, auch super cool einfach so, weil es halt einfach so zur Atmosphäre des Mystischen ein bisschen passt und so. Ich finde Teak City nicht unbedingt die schönste oder eine der schönsten Städte, aber auf jeden Fall einer der schönst designtesten. Die haben sich wirklich so viel Mühe bei dieser Stadt gegeben, was man auch wirklich gemerkt hat, dass das so das Peak aus der Johto-Region ist. So. Also ich wüsste jetzt nicht, was überhaupt näher an Teak City rankommen könnte in der ganzen Johto-Region. Allein das mit, wie du schon sagst, mit diesen Kimono-Frauen und so, das ist viel zu cool.
Ich würde noch sagen, Anemonia City.
Check ich, kann ich sehen, ja.
Ich gehe gerade durch Oliviana City. Klar, die Hauptstädte sind natürlich immer richtig cool, vor allem, weil ich da ins Casino gehen kann.
Ja, ich check's.
Dann gibt's immer noch schon so Käfer, so totale Käfer-Liebhaber-City, ne? Ebenholz City, Ebenholz City ist auch wunderschön.
Ja. Ebenholz auch sehr, sehr cool. Aber ich finde trotzdem, nichts kommt an Teak City ran. Vielleicht bin ich einfach auch sehr krasser Japan-Glaser, muss man fairerweise lassen. Aber ich mag halt wirklich alles, was so richtig traditionell japanisch ist. Ich bin literarisch deswegen nach Japan für ein Video geflogen. So. Also so 50-50, so muss man fairerweise lassen. Ich bin ja nach, ich weiß nicht, die Incognito Area sagt dir doch was, die Alf-Ruinen und so,
ja.
Ne? Es gab schon seit langem so ein bisschen so eine These und so, auch so ein sehr, sehr gutes Video von Blue Boy Finn hieß der. Genau, Blue Boy Finn hieß der. Dass die auf Asuka basieren, also so etwas, was in der Nähe von Osaka liegt, so ein richtig kleineres Dorf, wo es halt um so kleine Schlüssellochgräber geht und die Cognitos allgemein auf das ganze Konzept da basieren. Und ich bin damals auch mit einem großen Grund nach Japan geflogen, nur damit ich diesen Ort sehen kann für ein Video. Also es ist wirklich so unglaublich krass, wie viel Inspiration Pokémon von der japanischen Welt selber genommen hat. Und man läuft da einfach an Bereichen vorbei und denkt sich so, ja, das kenne ich einfach aus Pokémon. Und deswegen finde ich Teak City so krass. Weil das halt ist ziemlich genauso das alt-traditionelle Kyoto darstellt.
Ich habe tatsächlich 23 war ich in Japan gewesen, nicht aus Pokémon-Gründen, aber ich musste vor allem wirklich dran denken und danach ist mir so ein bisschen, stimmt, das stellt das in Pokémon dar. Wow, okay, krass. Yeah. Ich habe keinen vergleichbaren Urlaub erlebt als die 3 Wochen in Japan und ich will eigentlich wieder hin.
Ich check's, wenn du einmal in Japan warst, musst du immer hin. Das ist so dieser Fluch. Du kannst nicht mehr nicht hingehen. Ich war auch schon 2-mal da.
Ich war vor allem in Osaka, war ich in so einem Nerdladen gewesen, ne? Und ich kann kein Japanisch, deswegen kann ich mir keine Bücher und keine Filme kaufen. Aber gerade so Merch, ne, so Figuren, die da rumstehen, so ganz altes McDonald's-Spielzeug von vor 10, 15 Jahren, wo ich,
die haben alles.
Boah, da bin ich.
Du hast wahrscheinlich. Warst du in Dendentown? Warst du da?
Dendentown in Osaka?
Ja.
Ist das dieses Riesenkaufhaus oder wovon sprechen wir?
Nee, das ist so ein kleines Nerdviertel, sag ich jetzt mal, wo du halt einfach so viel Krams findest bezüglich Gaming
und ja, so. Ja, richtig. Doch, auch. Und das gleiche auch in Tokio. Auch in Tokio, auch im Nerdviertel. Ja. Ich hab nur die Nerdviertel.
Akihabara,
genau.
Ja. Oh Gott, also das ist verrückt. Das ist wie ein Persona, Bro. Es ist genau wie diese Persona-Spielen dargestellt. Es sieht genauso aus.
Ach ja, boah, da kommt man wieder ins Schwärmen. Ich bin tatsächlich mal ich musste unbedingt nach Venedig, weil tatsächlich in Assassin's Creed Brotherhood, ich weiß nicht, wie sehr du mit Assassin's Creed bewandert bist, aber in den Multiplayer bist du ja in den Städten unterwegs und ich musste unbedingt den Markusplatz in Venedig sehen. Also die Stadt, die Map, wo ich permanent irgendwelche Leute halt vernichtet habe und dann bin ich wirklich am Markusplatz, viele hundert Jahre später.
Oh, das ist übel krass.
Real life connected mit Gaming, ne? Das ist es halt.
Ja, nee, ich check genau, was du meinst. Vor allem, weil Assassin's Creed war ein gutes Beispiel. Ich habe auch die ersten drei, die ersten drei Generationen, sage ich jetzt mal, so die Ezio Collection, Alter Ir, Ezio und Connor, die habe ich noch aktiv gespielt. Und da dann auch so die ganzen Areas abzuchecken, wo das halt so war, so vor allem diese Ezio-Trilogie da, das ist faszinierend. Es ist auch so schön, ich sag's mal so, wenn man so in diesen Spielen gelebt hat, ist es so cool, das dann zu sehen, woher die Inspiration kommt. Weshalb, glaube ich, auch sehr gern Leute in diese Attack on Titan Stadt in Deutschland fahren, so, weil da gibt's ja auch diese Mauern und so ein Kram und so, und das ist halt so ein cooler Punkt. Also ich enjoy das einfach immer sehr und klingt so ein bisschen corny so, aber ich nehme gern so diese Energie von dieser Stadt auf, so zu sehen, so, wow, das kenne ich halt so, und da haben die Leute, die Entwickler wahrscheinlich auch gestanden und haben sich gedacht, das machen wir jetzt.
Das ist schon krass, ne? Das ist schon krass, was dann passiert. Also, ne, wenn man diesen Platz oder wenn man diesen Ort sieht oder wenn man diesen Vibe spürt, ne, wenn man das dann wiedererkennt.
Genau.
Wow. Erkennst du dich in der Zinnoberinsel wieder, die tatsächlich bei mir in die Rubrik Lauf wegfällt, weil da tatsächlich ja nicht mehr so viel steht?
Ja, also. Man sagt, also in Rot und Blau gab es ja noch ein bisschen was da und dann ist ja da ein Vulkan ausgebrochen, wenn mich nicht alles täuschen sollte, in den letzten 2-3 Jahren da. Also ja, Zinnoberinsel, ich bin dir ganz ehrlich, man sollte da nicht chillen, vor allem wenn das ein verdammt aktiver Vulkan ist. Da könnte man gerne mal so ein bisschen Abstand halten, keine Ahnung, was Blau damals da gemacht hat, um ehrlich zu sein. Oder warum überhaupt ein Pokémon-Center ist, aber Zinnoberinsel kann mir gestohlen bleiben. Da bin ich auf deiner Seite.
Das wäre dann wieder eher dieser Anti-Tourism, ne? Ich brauche Nervenkitzel, aber wenn ich Komfort-Urlaub suche, bin ich ja vielleicht in Dukatia City besser aufgehoben. Meiner Meinung nach der echte Allrounder. Wie gesagt, ne? Du hast den Radioturm, du kannst shoppen. Ich habe mich als Kind immer über Tafelwasser irgendwie so schlapp gelacht. Ich kannte den Begriff halt einfach nicht, ne? Aber dann einfach großartig. Nee, du hast diesen Park und du hast Miltank, also eine der Arenen, die auf jeden Fall mir tief im Gedächtnis geblieben sind. Und ich fand diesen Untergrund mit diesem Tunnel. Ja, oh, das war crazy. Dieses Großstadtfeeling. Wie stehst du persönlich zu Dukatia City?
Dukatia City, erstmal ein bisschen Trauma, so, weil ich glaube, wir wissen alle, welche Arenaleiterin da war, so. Ein bisschen triggert das bei PTSD, wenn ich diesen Miltank immer sehe, aber man gewöhnt sich irgendwann dran, so. Irgendwann vergeht's mit der Zeit. Aber diese Stadt hat, wie du selber schon sagst, wirklich alles so ein bisschen. Es gab ja auch früher in Pokémon immer diese Städte, die so alles hatten, so. Sei es Prismania City oder jetzt hier Dukatia City und so. Und das finde ich richtig cool in der City. Vor allem, weil du, wie du gesagt hast, diesen Untergrund hattest und dann konntest du oben drüber mit dem Zug da nach Kanto fahren und das war auch für mich so etwas, was ich so gar nicht realisiert habe, wie krass das eigentlich ist, dass man mit dem Zug in eine andere Region fahren kann. Also die City hat wirklich sehr, sehr viel gut gemeistert. Vor allem auch der Radioturm war so sehr flabbergasting für mich damals, so, weil es halt einfach, es gab halt ein Radio im Pokémon und so. Ich habe so, während ich gespielt habe, einfach Radio gehört. Und dann hast du gemerkt so, warte mal, Team Rocket ist gerade da? Was machen die da gerade so? Und dann gehst du da hin und dann rettest du so den Ort, wo du das ganze Zeit das Radio so verzerrt war und so. Also, Ducati City ist ein sehr, sehr guter Reiseort, wenn man das absnacken wollen würde. Vor allem, weil der Namenveränderer auch da ist.
Fühl ich voll und ganz. Freut mich immer, wenn ich da bin. Finde ich immer so ein bisschen schade, wenn ich ihn verlassen muss. Ich finde vor allem, ne, die Route, die dorthin führt, da kommst du ja an der Pension vorbei und oben hast du dann diesen ganzen Park. Ach, einfach eine super schöne Gegend. Da stimmst du mir zu, Reiseleiter Heitzel. Wie stehst du zu Spike Move, wenn ich das richtig ausspreche, aus Pokémon Schwert und Schild? Also quasi das, was ich gerade beschrieben habe mit diesem Untergrundtunnel, ist aber das quasi in einer ganzen Stadt. Ein super zwielichtiger Ort.
Da kommen wir auch wieder zu dem Punkt, dass halt, wenn Leute mal sagen, so ja, die neuen Pokémon-Spiele sehen alle schlecht aus und sonst irgendwas. Also schon mal, ich erinnere mich auch nicht mehr an so viele Städte und so, aber wenn man sowas dann wieder sieht, dann denkt man sich, okay, da wurde sich schon was gedacht. Es ist zwar nicht so viel Liebe drinnen, muss ich fairerweise lassen, wie bei einem Ducatia City oder sonst irgendwelche Städte, aber so gesehen ist die Stadt schon cool designed. Also ist ja auch da, sind ja die ganzen Hardcore-Fans von dieser einen Trainerin, wenn mich alles irren sollte, wenn ich nicht komplett falsch mit der Stadt bin. Aber ich würde auf keinen Fall sein wollen, also verstehe mich nicht falsch, aber die ist schön designt. Die hat halt ihre Aura. Du weißt, es ist eine heruntergekommene Stadt. Mhm. Und da vibest du dann auch. Und dafür ist die Atmosphäre cool. Ich würde da nicht leben wollen. Das erinnert mich so ein bisschen an Paris, um ehrlich zu sein, so an manchen Ecken. Aber die kriegen es gut hin. Aber ich muss da nicht sein. Ich will da nicht sein. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich will nichts mit dieser Stadt zu tun haben.
Ich glaube, ne, wenn man geht dann für den Gangster-Flair mal dorthin, aber übernachten dort will man nicht. Vor allem, wenn es dunkel wird, dann ist man erst recht schon weg. Was ist so deine absolute Hassstadt in Pokémon, wo du sagst, da kann ich mich vielleicht nur eine Minute aufhalten, ich hau schnell einen Arena-Leiter über den Kopf und dann gehe ich wieder weg. Welche Stadt fällt dir da ein?
Das ist sehr interesting, weil ich habe mir schon mal Gedanken darüber gemacht gehabt, ob ich irgendeine Abneigung gegen irgendeine Stadt habe, sage ich jetzt mal. Aber tatsächlich würde ich sogar sagen, ich habe nicht eine einzige City, wo das so ist, weil ich jede Stadt für das appreciate, was es ist. Also wie gesagt, auch dieses Spike Muff oder so oder irgendwelche anderen hässlichen Städte, irgendwelche heruntergekommenen Städte, würde ich trotzdem als cool sehen. Also ich würde, wenn ich jetzt vom Reiseaspekt weggehe und bei dem Spiel selber bleiben, dann würde ich ein Kamezin Pupu, da wo der Wasser-Arena-Leiter ist, weil es hat, Bro, das hat halt so gelaggt, Digga. Also ich will da nicht eine Sekunde länger sein, so. Das war so eine der schlimmsten Sachen, die ich mir hätte vorstellen können. Aber so all in all würde ich sagen, dass ich echt gegen keine Stadt eine Abneigung habe, weil ich jede für das appreciate, was sie ist. Sei es negativ oder positiv oder heruntergekommen oder elegant. Jede Stadt hat seinen Grund, sage ich jetzt mal.
Ja, fühle ich vor allem. Ne? Vor allem, es wäre irgendwie langweilig, wenn eine Hauptstadt auf die andere folgen würde. Und da ist es auch manchmal charmant, dann wieder in so einem kleinen Ort zu sein. Ne? Und vielleicht, wenn die noch nicht mal einen richtigen Markt haben, sondern irgend so einen kleinen Laden, wo die dann irgendwelche anderen Sachen verkaufen. Oder du bist in irgendeiner Stadt, wo die ganz spezielle Pokebälle verkaufen oder so. Oder wie gesagt, das nur mit diesem blöden Bart, das es in irgendeiner Stadt gibt. Und solche Sachen feiere ich halt einfach total. Fühle ich, verstehe ich. Sollte vielleicht bei Kamezin und Purpur drinstehen, dass manche Städte laggen. Das sollte dann angemerkt werden bei den Reiseberichten. Verstehe ich voll und ganz. Vor allem jede Stadt bringt ihre eigene Musik mit. Das hat ja auch wieder was Identitätsstiftendes, ne, was eine Persönlichkeit an sich. Apropos Persönlichkeitsstiften, nämlich die ist mir wirklich gut in Erinnerung geblieben aus Rubin, auch wenn es gar nicht so meine liebste Edition ist. Aber Flossbrunn, eine Stadt, die quasi auf dem Fluss steht. Deine Meinung dazu?
Ich finde tatsächlich, dass vielleicht, nein, das kann ich nicht sagen, das ist wahrscheinlich die beste Stadt aus Rubin, Saphir, Smaragd ist, weil da gibt's noch diese Dschungelstadt, sage ich jetzt mal, die halt alles in Bäumen gebaut ist, so, mit Tropio, nicht Tropio, sondern mit Kecleon, den man da fangen konnte und so, und mit den Medizinen, die man für Pokémon geholt hat, aber Flossbrunn ist so das Gegenstück zu diesem Dschungel, würde ich sagen, weil du kommst da so an und dann bist du auf diesen kleinen Holzbrettchen und dann läufst du auf denen und die tappen dann kurz ins Wasser runter. So. Und du gehst von Haus zu Haus und dann redest du mit den Leuten da auch noch. Und also ich appreciate die Stadt sehr für das, was sie ist. Und es ist halt, deswegen finde ich immer so schade, wenn Leute sagen, too much water, auch wenn es so ein Meme ist. So. Aber Rubin und Sophie haben mit dieser Stadt richtig fett geaced. Also das war, du bist da so hingekommen und auf einmal war so, wie, es gibt eine Stadt hier jetzt im Wasser? So, hä? Das war so übel cool. Also das ist ein, also Traumstadt ist ein richtig guter Pick hier, muss man lassen, weil das ist so ein, da gehst du, wenn du kaum 5000 Euro Urlaub in Karibik machst, so, das ist richtig. Genau das.
Richtig, weil das fand ich gerade so, also das fand ich gerade so erstaunlich, als du nur das beschrieben hast, dass die Flöße halt so kurz ins Wasser gehen und das wurde sofort in meinem Gehirn geladen und ich darf es mir jetzt in Endlosschleife angucken und mich über diesen Effekt freuen. Man ist ja dankbar für alles, was irgendwie dargestellt wird, ne? Genau, wir hatten über die Nacht gesprochen, wir hatten über die Flöße gesprochen. Was ich zum Beispiel auch geil finde, gerade beim Wasser ist, klar, wir sind alle dankbar, wenn wir nicht wieder von irgendwas angegriffen werden, wenn wir gerade auf einer wilden Route unterwegs sind. Aber was ich manchmal auch liebe, sind diese Sandbänke, wo einfach einzelne Trainer rumstehen. Ne?
Ich check, was du meinst. So. Allgemein Trainerkämpfe und so, ein bisschen underestimated. Man hatet immer zu viel so den Kampf, aber manchmal ist es schön, einfach nur so einen random Dialog von denen zu haben. So. Wenn die einfach erzählen, oh Mann, mein Pokémon hat verkackt, weil es Kopfschmerzen hat. Okay, danke für die Info, so, aber es war cool, danke fürs Sagen, so.
Vor allem, du hast ja, ich weiß gar nicht, ich glaube nicht, dass du das auswendig weißt, gegen wie viele Trainer man random in jedem Pokémon-Spiel kämpft, aber das sind ja halt schon mehr über 100. Und jeder von denen braucht halt einen Spruch und deswegen, ich freue mich auch immer, mit welchem Spruch der kommt und manchmal ist es dann so, der Anfangsspruch wird dann quasi am Ende nochmal so, nochmal umgedreht, ne, jetzt lassen wir die Funken sprühen, ah, da hat's mich wohl selbst erwischt oder so.
Ja, genau so, das ist so cool. Schau mal, das sind so Kleinigkeiten, ne? Aber das sind so Kleinigkeiten, die einfach cool sind. So, weißt du, natürlich nerven vielleicht 1000 Kämpfe, aber dieser kleine, aber feine Unterschied, dass sich jemand gedacht hat, ey, ich nehme hier einen Dialog, der so ein bisschen Sinn macht, so. Oder wenn die manchmal noch ein Item schenken, die sagen so, ja, das hatte mein Pokémon im Kampf auch gehabt. Hier, jetzt gebe ich es dir auch. Das sind so coole kleine Gesten, so, die halt die Spiele in meinen Augen halt lebendig machen, so.
Ja, voll und ganz. Vor allem Leute, die noch Pokémon tauschen wollen, das kommt erst selten vor, ne? Aber hast du ein X, dann würde ich das gegen Y tauschen. Dann wiederum, ne, ich weiß nicht mehr, wie der Pokémon-Trainer-Typ heißt, Reiches Rotzke oder so. Das wird ganz definitiv nicht so heißen, aber es gibt diesen einen Trainer, den hast du dir quasi immer.
Schnösel,
den hast du dir immer darauf auf die Merkliste gesetzt, wenn er wieder bereit ist zu kämpfen, dann konntest du ja so viel Geld abknöpfen, ne?
Die hatten so viel Geld. Immer, wenn die angerufen haben, ja. Be my guest, her mit den 5000 Pokédollar. Ich habe sogar mehr, 9,8 mit Münzamulett wahrscheinlich.
Es ist so krass. Ich hatte mal überlegt, rein gesellschaftlich würde Pokémon, glaube ich, gar nicht funktionieren, weil irgendwie jeder 10-Jährige und jede 10-Jährige ja die Schule abbricht, dann ziehen die alle los, um Pokémon-Champion zu werden. Es wird ja nur eh eine Person und jede Stadt wird ja komplett überrannt von Leuten, die halt in die Pokémon-Center reinlaufen. Es ist halt super interessant, sozial gesehen.
Ich check den Punkt, aber tatsächlich finde ich das, also in den neuen Pokémon-Spielen ist es ein bisschen besser deklariert, weil es ja mehr Leute gibt, die dann, keine Ahnung, auch Social-Media-Influencer sind und sonst irgendwas, die halt aber mit ihrem Pokémon halt das machen. Und ich finde, es war in den alten vielleicht nicht so krass gut dargestellt, aber all in all will nicht, glaube ich, jeder Champ werden, sondern jeder will mit seinem Pokémon was machen. Und wir haben auch vielleicht ein bisschen verzerrtes Bild von den Zahlen auf dem Schirm, weil wenn du, keine Ahnung, 1000 Pokédollar bekommst, das sind nicht 1000 Euro oder so, das sind halt 7 Euro sollten das sein, ja, so, wenn man, oder 6,50, wenn man es ja in Yen umrechnet, weil das sind ja Yen, und das ist realistisch irgendwo, wenn man drüber nachdenkt, und ist auch so cool zu wissen, dass dann Leute mit ihren Pokémon reisen und halt an anderen Orten halt anhalten, da gibt's ja wieder Hotels, wo dann neue Jobs geschaffen werden und so, und das finde ich eigentlich sogar sehr cool, weil es gibt, wir sehen zwar so viele Trainer, aber ich glaube, es gibt gar nicht so viele Trainer in den Pokémon-Spielen, also wir sehen nur die Trainer, die wir halt sehen, sage ich jetzt mal, bei Pokémon ZA gibt's ja auch eine, ich glaube, ZA war das, ja doch, ja. Da gab es dann auch so ein Elternteil, was ihr Kind in eine Ass-Schule schicken, also diese Ass-Trainer, die kennst du ja. Und die wollten die halt reinsenden, damit er ein guter Trainer für die Zukunft wird und so. Und ich finde das irgendwie cool, dass das halt so eine Journey gibt, so die dann halt die da auch erleben. Also ich glaube, die Pokémon-Welt würde so funktionieren, aber gleichzeitig auch irgendwie nicht so, wie wir es halt sehen.
Spannender Punkt. Ich meine, gut, da ist so viel unausgesprochen, ne? Wo sind die ganzen männlichen Erwachsenen hin? Hat's jetzt einen Krieg gegeben oder hat's keinen Krieg gegeben? Welche Auswirkungen hatte der? Warum laufen hier nur Kinder rum? Mhm. Ich meine, gut, das ist halt grafisch. Sie konnten halt damals nur super einfach darstellen, ne? Und es gibt dann schon deutlich mehr Leben auf den modernen Geräten. Womit wir zur letzten Stadt kommen, nämlich wieder in der Kategorie Lauf weg, wobei ich auch wieder hier sagen würde, das ist wieder diese Kategorie, dass es einen so ein bisschen anzieht, obwohl es einen so ein bisschen abschreckt, nämlich Lavandia. Mit dem wohlbekannten Lavandia-Syndrom, auch wenn das natürlich alles Blödsinn ist. Aber ja, Lavandia hat so irgendwie seinen eigenen Jack the Ripper und wenn es halt nur mit dieser Melodie zusammenhängt, ne?
Genau, also ich finde, Lavandia ist auf jeden Fall kein Ort, wo man leben wollen würde, würde ich jetzt mal sagen. Allein die ganze bedrückende Aura, dass halt deine ganze Stadt literarisch nur ein Friedhof ist, so, also straight up, das ist ja dieser eine Turm eigentlich nur. Aber all in all finde ich die Stadt auch, ich will es nicht schön sagen, aber gut designt und gut bedacht. Also leben auf keinen Fall so, aber da hinzugehen, dem Tod Respekt zu zollen und wieder weiterzugehen in diesem Turm, finde ich halt schon wieder ein cooles Konzept, um ehrlich zu sein, weil es halt einfach ein Friedhof ist. Also man weiß halt damit, dass dadurch, dass halt Pokémon halt auch ihr Leben verlieren, so. Und man geht halt dann dahin, zollt den Respekt und geht dann halt weiter. Und dafür finde ich die City wirklich cool.
Finde ich halt cool, ne, dass halt so viele verschiedene Facetten halt abgebildet werden, ne? Auch hier Inkognito, du hast ja irgendwelche Museen, dann hast du irgendwelche Forschung. Ich finde auch diese ganze Stimmung, wenn du in dieser Poke-Villa bist, ne, da wo halt Mewtwo hergestellt worden ist und diese ganzen Tagebucheinträge, das ist so super düster, aber ich finde es auch so super faszinierend, ne? Dass es halt eben nicht nur alles heile Welt ist, sondern dass es so unglaublich viele Mysterien und Geheimnisse in der Pokémon-Welt gibt. Und dafür muss es auch Orte wie Lavandia geben.
Muss es, ja, auf jeden Fall. Die sind halt, es ist halt einfach wichtig, dass man auch checkt. Also das war für mich halt damals auch so verrückt, weil normal war ein Spiel immer so glücklich, man hat seinen nicen Stuff und dann spielt man das Spiel zu Ende. Aber als man Pokémon gespielt hat, hat man auch gemerkt, dass es so richtig bedrückende Momente gibt. So, also wo du merkst so, ja, okay, das Pokémon ist da gestorben. Hier Menschen ein Pokémon gezüchtet, so. Es ist wirklich schön, dass halt auch so ein bisschen so die schlechten Seiten reflektiert werden, so. Also es gibt auch eine Mission im Pokémon ZA, da wo ein Typ halt in einem Haus leben will, aber Geister-Pokémon wie Alpollo, Gengar und Nebulak halt dieses Haus bewirten so. Aber wir sollen sie halt wegbringen, damit er halt da leben kann. Und dann haben wir halt alle verscheucht, außer bis auf dieses eine Gengar. Und er war dann mit diesem Gengar so befreundet, dass er dann gesagt hat, hey, weißt du was, du darfst mit mir leben so. Weil er hat halt jetzt respektiert so, dass er sie verscheuchen wollte. Er hat gesagt so, bleib hier. Und dann gab's eine zweite Mission, wo du das dann weitergemacht hast. Und dann hat er gesagt, ey, ich finde mein Gengar nicht mehr, es ist weg und so. Ah, hätte ich's doch in einem Pokéball getan. Naja, vielleicht soll es doch nicht so sein. Und du merkst so richtig, wie bedrückt er ist, dass dieses Gengar verschwunden ist von ihm. Wir wissen nicht, was passiert ist, aber die Kamera schwenkt da nach oben und dann ist die Szene vorbei. Und das finde ich halt, schafft Pokémon eigentlich immer sehr schön, wirklich bedrückende Momente subtil zu erwähnen.
Ohne dass das jetzt irgendwie verstörend ist oder so, sondern so, das ist alles so gut eingeebnet, ne? Nicht zu viel, nicht zu wenig, genau. Fühle ich. Und ich glaube, so für mich die unangenehmsten Momente in Pokémon waren halt immer so die Höhlen, ne? Wenn du halt in die Dunkelheit musst. Und das war als Kind für mich verstörend oder sagen wir mal schon echt heftig. Und ich war auch, also dieser Moment, wenn du diese eine leuchtende Tür in der Höhle siehst, ne? Diese eine leuchtende Tür und dann durchgehst und wum, du bist wieder draußen, wo ich denke, puh, aber es ist schon eine Belastung.
Vor allem, wenn man drüber nachdenkt. Ich weiß nicht, was für ein Mensch du warst, aber ich wusste nicht, wo man in Leaf Green oder RGB Blitz herbekommt. Das heißt, ich musste jede Höhle ohne Blitz machen und das war immer so einengend mit diesem einen Kreis und ich wusste nicht, wo ich hinlaufen soll. Es war so grauenvoll.
Fluchtseil.
Ja, das war immer so die Lösung, dass ich einfach wieder kurz rauskomme und wieder atmen kann einfach so, weil es war einfach so, der kleine Kreis war so beengend einfach so, man wusste nicht, wo man hin soll.
Nee, definitiv. Nee, hat solche Momente und solche Momente, ne? Beengende Höhlen, irgendwelche Wassergrotten und dann, wenn man mal mit dem Fahrrad eine riesige Route halt runterfahren konnte und so viel Strecke abkürzen konnte.
Stimmt, ja.
Das ist so krass, wenn man das nur auf den vierten Blick mal drüber nachdenkt, wie viel dieses Spiel eigentlich uns das Reisen beigebracht hat und wie das Spiel uns dazu motiviert hat, ne, hab immer genug dabei, guck, dass deine Pokémon gut ausgeruht sind und wenn du merkst so, ich fand gerade so auf dem Weg zu Städten, ich glaube gerade bei Dukatia war das, du kurz bevor du Dukatia erreicht hast, du musst dich ja durch ganz viele Massen an Trainern kämpfen und die sind alle gerade, deine Pokémon sind alle relativ schwach, du hast kaum noch Tränke und dann denkst du so, boah, die paar Meter werde ich jetzt auch noch durchhalten. Warum du
ja, genau.
Liebe es.
Ich finde es halt auch so cool, wie, ich weiß nicht, also ich denke, es war ein Teil davon so, Aber durch dieses ganze Journey, wie du es gerade selber erwähnt hast, so habe ich selber auch gelernt, wie ich selber reisen will und so. Und ich bin halt so ein Typ, mich setzt du in Japan ab und sagst so, ja, mach einfach irgendwas. Ich muss nicht wissen, wo ich hingehe oder so. Ich steige einfach einen Zug ein, fahre eine Stunde irgendwo hin und laufe da einfach hin und her. Natürlich kann es Orte geben, wo man gerne hingeht und so. Aber durch so Pokémon und auch durch andere Spiele habe ich so einfach gelernt, sozusagen, also schon in frühen Jahren gelernt, ich enjoy einfach den Moment. Ich laufe einfach dahin, wenn es mal dahin geht, dann bleibe ich da ein bisschen länger und dann gehe ich mal dahin und bleib da ein bisschen länger. Ist so richtig so explorativ, sage ich jetzt mal, was ja die Pokémon-Spiele damals auch bewirken wollten.
Ja, ne, nach dem Motto, es geht nicht darum, was du suchst, sondern was du vielleicht findest, ne? Und ich finde das total cool, wenn ich jetzt im realen Leben in Städten bin. Du hattest eben Paris erwähnt, jetzt zum Beispiel auch Tokio und Kyoto, was halt spannend ist, wenn du selber kein Japanisch kennst. Wir waren da auch manchmal mit einem Guide unterwegs. Wir konnten aber auch tatsächlich ohne Guide in Japan auskommen, weil vieles halt auch einfach mit Händen und Füßen halt gestikulier und kommunizierbar ist. Und wenn du dich dann mal in so ein Metrosystem halt reingearbeitet hast, ne, und genau wusstest, da musst du umsteigen, um dann dorthin zu kommen. Und das ist dann dieser bekannte Spruch, ne, du kennst diese Gegend wie deine Westentasche. Diese Progression zu spüren, sei es jetzt im GTA, sei es im Real Life, sei es im Pokémon.
Ja. Vor allem Japan ist ein gutes Beispiel, es fühlt sich wirklich an wie ein Spiel. So, du checkst am Anfang gar nichts, wirklich nichts, und dann irgendwann merkst du, so funktioniert das, okay, so ich brauche die Suica-Card dafür, okay, dann geht das schon irgendwie. Und das ist halt so, es ist wie ein Spiel eigentlich, es ist perfekt dargestellt eigentlich.
Vor allem, ne, wir waren, glaube ich, nur 4 bis 5 Tage dort und wir haben versucht, in jeden Tag in eine andere Himmelsrichtung zu gehen und jedes Gebiet in Tokio hat ja wieder einen eigenen Flair, ne? Ja, also wenn ihr das Pokémon-Feeling haben wollt, dann geht mal nach Tokio und geht einfach in jede Himmelsrichtung.
Ja, sehr empfehlenswert. Es ist wirklich cool. Also einfach, es ist schon einfach cool, einfach nur da zu laufen. Also ich habe teilweise Tage gehabt mit Emre, war ich da, also mit meinem Ängsten, den ich seit Ewigkeiten kenne, sind wir einfach irgendwo hingelaufen. Wir sind einfach zugangstiegen und sind dann irgendwo hin. Wir haben gar nicht so viel nachgedacht. Wir sind einfach eingestiegen, scheiß drauf, egal, sind es ein paar Euro, wir fahren dahin und laufen einfach. Und das ist wirklich cool. Also in jede Himmelsrichtung auch ein sehr, sehr guter Punkt.
Vor allem, ne, wenn man deutsche Städte kennt, ist das eine. Aber wenn du dann das erste Mal in Japan bist, hier ist ja alles neu. Bäume, Häuser, Schilder, Menschen, Straßen. Also ich habe, glaube ich, an die 2000 Fotos gemacht, ne, nur um wieder dort zu sein. Ne, Das ist so cool.
Das check ich, das kann ich sehen.
Ich habe tatsächlich doch noch, wir schließen mit einer positiven tatsächlich Traumstadt, sehe ich gerade auf der letzten Seite hier. Deine Meinung zu Illumina City, Pokémon XY, das Paris der Pokémon-Spiele. Deine Meinung dazu?
Super interessantes und auch aktuelles Thema, weil das ist ja die einzige Stadt, die man im Pokémon ZA, wo man sich besuchen kann, beziehungsweise sich dort befindet. Und jetzt kommt ein Hot Take, aber den muss ich erklären. Ich finde die Stadt unfassbar nervig. Ich hatte wirklich in X und Y hatte ich keine Orientierung, weil die Kamera so komisch war. Da war alles so voll. Es ist so viel passiert und ich wusste nicht, wo ich hinlaufen soll. Dann hattest du hier eine Mission, da eine Mission. Und es war alles so unübersichtlich. Ich hatte wirklich in Illumina City, war ich massiv überfordert, auch wenn das Taxi da war. Aber jetzt kommt der Punkt. Ich finde es halt ZA halt richtig gut hinbekommen, dass es war einfach übersichtlich. Ich hatte das Gefühl gehabt, dass es wirklich übersichtlich war und ich konnte die Stadt endlich mal so enjoyen, wie sie geplant war. Und dafür ist sie, deswegen, ich fand sie eine sehr schlimme Stadt, aber jetzt mit der neuen View da drauf, die ich habe, ist es wirklich eine unfassbar schöne, coole Stadt. Also allein mit diesem riesen Turm da in der Mitte, der voll der Vibe ist und so ein richtiger Orientierungspunkt ist halt wie Paris, obviously, die alte Eiffelturm. Und dafür enjoy ich es sehr. Es ist halt einfach eine Großstadt im echten Leben.
Die quasi dann durch die neue Version jetzt rehabilitiert worden ist bei dir.
Genau, ja. Also ich habe halt wirklich, man muss ja natürlich, wir gehen ja hier von dem Punkt aus, wie es nicht im Spiel wäre so, aber dadurch, dass es so verzerrt ist durch das Spiel, bei mir habe ich es halt echt überhaupt nicht enjoyed, diese Stadt. Aber jetzt durch ZA habe ich gemerkt, hey, es ist wirklich eine schöne Stadt, wo ich wirklich alles erkunden konnte und meine Kamera frei bewegen konnte und die nicht so über Mario 64 gefühlt gelockt war so.
Was ist dein Fazit, nachdem ich mit dir so viele Anti- und so viele Traumstädte durchgegangen bin? Klingt das nach einem guten Urlaub oder fehlt da noch definitiv eine Sache in diesem Urlaubsguide?
Also, wenn ich jetzt nochmal so durchschaue, ich finde, von allem ist das dabei. Wir haben eine Gosse, so eine, einfach wo alles gerade so runtergekommen ist. Wir haben unser Wasser, wir haben etwas Bedrückendes, wir haben eine Großstadt, wir haben eine literarisch super designte Stadt mit Dukatia City. Eine Horrorinsel mit Zinnoberinsel und es geht immer weiter und weiter und weiter. Aber wenn ich hier jetzt mal so eine Sache hinzufügen könnte, ich habe viele Städte, die ich sehr enjoye, oder viele Bereiche, sage ich mal, wo man hinfliegen kann im Pokémon, die ich sehr enjoye. Und natürlich gibt es so sowas wie Prismania City beispielsweise, was ich auch sehr geil finde, wegen dem Casino, wegen dem Einkaufszentrum und was weiß ich. Aber das Erste, was mir in den Kopf kam, als du mir die Frage gestellt hast, also als wir schon vorhin drüber gesprochen haben, ist, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber in Schwarz-Weiß 2 gibt es einen Bereich, der heißt Dowsinghof. Und das ist einfach so ein kleiner Ort, wo einfach nur ein Bauernhof ist und du da so eine kleine Farm ist mit 3-4 Leuten oder so. Und das einfach ein geschlossener Bereich für sich ist, wo jeder einfach nur in diesem Bauernhof seinen Spaß hat, so von den 3-4 Leuten. Das wäre, glaube ich, ein Ort, den ich noch mit hinzufügen würde. Das ist wirklich ein Ort, der richtig schön ist. Nicht unbedingt der beste Spot oder so, den es in ganz Pokémon gibt, aber auf jeden Fall ein Ort, wo ich mich jedes Mal wohlfühle, wenn ich da bin. Ich freue mich immer, wenn ich Schwarz und Weiß 2 replay, dass ich da hingehe. Ich weiß, das ist so cool, da hinzugehen einfach.
Von den Bildern her, ich habe es nie gespielt, aber von den Bildern habe ich mich jetzt schon sofort verliebt. Ist auch was Eigenständiges für mich. Habe ich so auch noch nie in einem Pokémon-Spiel gesehen. Krass, auch riesiges Gelände, krass.
Ja, und kleiner Fun-Fact, das wilde Gras, was da ist, also wilde Gras, das ist das hohe Gras, was da ist, die, wenn du in der Map drauf schaust, sieht das eine aus wie ein Pimmel.
Interessanter touristischer Fun-Fact, ja.
Muss man nebenbei auch nochmal erwähnen.
Ist auf jeden Fall,
also ich finde, man sieht aus wie ein Pimmel.
Ist auf jeden Fall etwas, was du bei deiner Touristentour halt, ist auf jeden Fall ein Icebreaker, auf jeden Fall, ja.
Ja, ja. Das kann man erwähnen.
Richtig.
So. Und das sind die kleinen Voltilabs, die so rumlaufen und so. Es ist wirklich eine, also sehr, sehr coole Area. Also ich enjoy es jedes Mal, wenn ich da bin.
Du hattest 4 Orte erwähnt?
Ich hatte in die viele, hätte viele, ich gesagt. So.
Viele, viele.
Also Prismania City wäre auf jeden Fall da auf 100% noch ein Punkt, den ich definitiv im 3 ziehe, weil vielleicht auch Nostalgie, aber wirklich ein sehr schöner Ort. Du hast halt alles da so. Es ist halt einfach eine schöne Area. Aber das habe ich gerade schon erwähnt gehabt. Ich denke, was andererseits noch cool zu erwähnen ist, ist Stratos City. Mhm. Also auch wieder eine Großstadt, würde ich jetzt mal sagen. Weil der Weg, wie du hinkommst über diese riesige Brücke, dann bist du in der Stadt und dann sind so riesen Hochhäuser. Du gehst da rein, da ist der Pokémon Team Squad mit den Hochhäusern, also wo ja die Entwickler von Pokémon drin sind. Dann hast du die Arena, dann hast du den und den Ort. Und es fühlt sich so unendlich an. Also es fühlt sich so schön an. Allgemein Schwarz, also Gen 5 hat sehr, sehr viel designtechnische gute Entscheidungen getroffen in meinen Augen.
Ich finde vor allem, das ist so dreizackmäßig aufgebaut, die Stadt, ne?
Ja, ja, genau, so dass du diese Spalten halt in verschiedene Richtungen, cool, sage ich jetzt mal, die so ein bisschen wie ein Dreizack entlang spähen so, und das hat wirklich einen Vibe. Also das hat einen sehr, sehr, sehr großen Vibe. Da bin ich 100% in der Status City, ist auf jeden Fall noch die andere City, die ich erwähnt hätte. Ich könnte über Schwarz und Weiß die ganze Zeit glazen, also ich könnte da 1000 Städte sagen, die ich cool finde, aber das wäre jetzt so die, denke ich, noch am meisten hervorstechen, die halt auch sehr, also Status City ist ein Basic Pick, aber Dowsinghof würde ich jetzt sagen, das ist glaube ich, ein bisschen Underdog.
Du bist mir dennoch noch schuldig, Prismania City versus Dukatia City. Welches besser?
Boah, also jetzt von Nostalgie her würde ich, denke ich, Prismania City sagen, weil es halt einfach bekannt für mich ist so. Aber wenn ich wirklich mal so als Urlaubsort oder als Reiseort betrachte oder mal wirklich auch so ein bisschen mal die Nostalgie rausnehme, würde ich, denke ich, zu Dukatia City gehen, weil dieser Radioturm halt so unfassbar individuell ist, dass das nochmal ein großer Bonuspunkt da ist. Weil du gehst da einfach hin, das ist ein Radioturm. Bro, das ist so einzigartig. Das gab es, glaube ich, auch nie wieder in Pokémon, oder? Mm-mm. Das fand ich so cool. Also ich würde Dukatia City eher hier rein locken als Prismania City. Aber Prismania City ist halt Nostalgie einfach nur so. Du gehst da hin und der eine Typ will seinen Tee trinken, weil seine Zunge brennt und so.
Ach ja, oh Gottes Willen. Ja genau, dann kehrt's komplett wieder zurück.
Ja, genau. Also es ist wirklich, die Stadt hat sehr, sehr viele coole Aspekte, aber Dukatia City ist dann doch noch der bessere Pick.
Wenn du deine Lieblingsstadt designen dürftest, nach allen tollen Städten, die wir jetzt genannt haben, ist es natürlich super schwierig zu toppen, aber was wäre das für eine Stadt und in welcher Edition könnten wir sie besuchen?
Also Edition, ich glaube, da hat man schon bei mir einiges heraushören können in der Zeit, in der wir gerade geredet haben. Es ist 100% schwarz, Gen 5, sagen wir es, Gen 5 trifft es am besten. Ich finde dieses zweidimensionale, aber dennoch irgendwie ein bisschen dreidimensionalen Vibe unfassbar nice. Und ich könnte jetzt vieles sagen, was einfach cool wäre und sonst irgendwas, aber ich glaube, ich fände eine Stadt cool, die sich je nach Jahreszeit individuell verändert. Mm. Also im Sinne von, dass du im Frühling zum Beispiel eine Statue sehen kannst, die im Winter dann mit Schnee bedeckt ist. Also wo einfach vom Cycle her sich ändert. Also eine Stadt, die einen Cycle hat, also auch Tag, Nacht und so. Also, dass ein Zyklus jedes Mal diese Stadt verändert. Ich glaube, das wäre so eine richtig schöne Stadt, die es, glaube ich, bisher auch noch nicht in Pokémon irgendwie in einer Art und Weise gab, dass sie einfach aktiv verändert. Du lebst in einer Stadt, die immer im konstanten Wandel ist.
Fühle ich vollkommen. Jahreszeiten allgemein als Feature wäre super spannend. Korrigier mich, wenn ich falsch liege. Aber das gibt es noch nicht in Pokémon.
In Pokémon Schwarz gab's das. Da wurden Jahreszeiten im 3-Monats-Zyklus immer genutzt. Aber das war dann halt, dann kamst du halt zu einem Item, was halt vorher nicht da war oder so. Oder du konntest mal ein Pokémon fangen, was in Jahreszeit technisch anders ist und so. Und da hatte ich auch die Inspiration ein bisschen hergenommen, dass wirklich sich, dass du eine Zyklusstadt hast, wo sich alles permanent und konstant ändert.
Aber Schnee und sowas hattest du dort nicht, solche Veränderungen?
Doch, doch. Also in Schwarz und Weiß gab's Schnee. Da gab's wirklich Monate, wo es einfach geschneit hat.
Und dann eben eine Stadt, die auch genau diesen Zyklus durchgeht und sich immer wieder verändert.
Mhm. Genau, und das dann aber nur auf eine Stadt bezogen. Also, dass es wirklich so ein Bezirk ist, der so künstlich erstellt ist, sage ich jetzt mal. So könnte man auch sehen. Es gibt in Karmesin Purpur, gibt es im zweiten DLC eine Pokémon-Schule in der Einal-Region, also in Generation 5, wo du auch so low-key 4 Jahreszeiten hast, aber das sind einfach so 4 Orte, wo du halt verschiedene Pokémon fangen kannst. Und das ist so eine künstlich erstellte Kuppel, wo du halt Pokémon fangen kannst und so. Und vielleicht so eine künstlich erstellte Stadt, die halt im konstanten Wandel ist, aber nicht eine, die bewusst im Wandel ist, sondern halt, also halt von Menschen gesteuert, sondern die von der Natur aus immer im Wandel ist.
Bin ich verzaubert, würde ich gleich 3 Wochen darin buchen. Ich präsentiere dir meine Idee einer Stadt und ich weiß nicht, wie das technisch umsetzbar ist, aber stell dir mal eine, du versuch dir eine Pizza vorzustellen, okay? Okay, du stellst dir eine runde Pizza vor, die wirst du jetzt für mich 4 teilen, ne, in vier Teile. Mhm. Und jeder Stadtteil dieser 4 Teile befindet sich irgendwo anders auf dem Planeten, aber die sind alle, diese 4 sind durch Portale miteinander verbunden.
Oh, okay, ich check's. Okay, was ist dann das Gimmick in den geteilten Städten?
Dass die überall woanders liegen. Eine liegt, okay, das wäre klimatechnisch super spannend, aber du hattest natürlich, hättest unterschiedliche Tag- und Nachtzeiten. Das heißt, in der einen Hälfte könnte es Tag sein und in der anderen Nacht. Da müsste man nur gucken, wie man die Portale so abschirmt, dass du nicht nachts geblendet wirst oder eben umgekehrt. Aber das stelle ich mir cool vor und vor allem alle 4 haben dann unterschiedliche architektonische Stile. Aber wenn du dort bist, kannst du halt quasi von einem Stadtteil zum anderen laufen.
Ja, nee, okay, check ich. Dann bist du so, du kannst jetzt theoretisch dann einfach sagen, oh, heute habe ich Bock, mal ein bisschen im Tag zu leben. Und dann gehst du rein ins Portal und dann bist du am Tag, so, obwohl Nacht eigentlich
richtig
ist, da, wo du normalerweise lebst. Ja. Nee, check ich, coole Idee. Das ist eine coole Idee.
Game Freak, wenn du zuhörst, setz das mal bitte um. Und das Gleiche bitte auch für unsere Wandelstadt, die Heizel beschrieben hat. Die wünschen wir uns gerne. Wir würden jetzt wahrscheinlich noch 2 Stunden länger drüber reden, wenn wir über die Namen unserer Städte reden.
Auf jeden Fall. Also wirklich, wenn so Pokémon geht sowieso bei mir, Bro. Also ich kann da kann ich um Gott in die Welt reden.
Ich präsentiere dir zum Abschluss einen Reddit-Beitrag, den ich gefunden habe, der tatsächlich vor einem Jahr. Und mich würde interessieren, wie alt die Person ist, die das geschrieben hat, aber ich lese dir das vor. Und vielleicht finden wir es raus und vielleicht finden wir es nicht raus, aber ich finde es total interessant. Sie steigt nämlich genau mit der Frage aus, mit der ich eben eingestiegen bin. Sie schreibt: Was glaubst du, ist der Sinn von Pokémon-Spielen? Mein Kumpel und ich streiten uns darüber, wie man Pokémon spielen sollte, und ich will mal hören, was die Community dazu meint. Über die ganze Zeit, in der es diese riesiges Franchise schon gibt, finde ich, ist das Wichtigste bei Pokémon, dass Pokémon deine Freunde sind, deine Partner. Man hängt an ihnen genau wie an einem Haustier im echten Leben. Der Anime nimmt das immer als Lehre für die Zuschauer. Freundschaft, Vertrauen, Zusammenarbeit, darum sollte es bei Pokémon gehen. Sogar das Spiel unterstützt das mit dem Freundschaftssystem für die Entwicklung. Mein Kumpel aber sieht Pokémon aber als Sport, als Mittel, um die Ligen höher zu kommen und in kompetitiven Pokémon erfolgreich zu sein. Er findet, Pokémon sind etwas, das man bezwingen und mit dem man Erfolg haben muss. Nicht eine Bindung zwischen Pokémon und Trainer. Er sieht sie nicht als Haustiere oder Partner, sondern eher als Werkzeuge, um Kämpfe zu gewinnen. Aber was denkst du?
Boah, das ist eine super philosophische Frage. Schön. Holy shit.
Schön. 15 Antworten vor einem Jahr. Und ich habe keine Ahnung, wie alt die Person ist, die das geschrieben hat.
Das wäre sau interessant gewesen, wenn die nämlich jünger gewesen wäre, wie unschuldig reflektiert die Person da rangegangen ist eigentlich, wenn die wirklich jünger wäre. So.
Ich tippe auf super jung eigentlich, aber für den Text muss ich wiederum sagen, ist die Person schon doch ordentlich weit.
Ich hätte 15 gesagt.
15 sagst du, ja, würde ich auch sagen. Ja. Und das ist für mich, das ist eigentlich ganz schön, gerade beim Gaming, egal mit wem ich ein Interview führe oder mit wem ich podcaste, ich kann nie erraten, was die Person beruflich macht. Ich kann nie erraten, wie alt sie ist. Und das ist natürlich geil beim Gaming, ne? Es ist, du kannst von nichts auf nichts schließen, ne? Die Person kann 80 sein, die Person kann aber auch 20 sein. Und sie kann Gärtner oder Gärtnerin sein oder meinetwegen, keine Ahnung, Bahnchef oder so. Das kannst du einfach nicht wissen. Und das finde ich am Gaming so cool. Und das Gleiche ist, ich kann auch, wenn ich eine Person anschaue, wüsste ich nicht, was sie für Pokémon favorisiert. Bei der reichen Rotzgöre, ich weiß, die heißt nicht so, da ungefähr habe ich eine Vermutung, was sie spielt. Aber das finde ich so toll. An Pokémon und am Gaming.
Ja, es ist halt, das ist Coole, was ich auch so schade finde, was oft halt in den modernen Spielen verloren geht, weil es halt nur in die Kommerzialisierung geht, sei es durch Gacha oder sonst irgendwelche finanziellen Mittel, die Unendlichkeit. Du gehst in ein Spiel rein und du hast so eine Welt vor dir, die du jetzt erkunden kannst und du kannst da komplett eintauchen und enjoyst diese Welt einfach. Was halt genau wie jetzt diese Frage ist, wie dir der Typ auf Reddit gestellt hat, so, oder das Girl. Der Punkt ist, jeder nimmt die Welt so anders wahr. Für den einen ist das einfach nur so Werkzeug, sag ich mal, was jetzt nicht richtig ist, wenn so Pokémon geht, weil das ist ja eigentlich lebendige Wesen so. Aber, also in dieser Welt meine ich. Aber der Punkt ist, jeder nimmt es anders wahr und jeder enjoyt die Welt anders so. Und deswegen diese Unendlichkeit an Videospielen, weshalb ich auch sehr, sehr gerne immer noch alte Spiele spiele, bevor ich mal was Neues anfange oder lieber was von Indie-Entwicklern spiele, wie jetzt zum Beispiel bei Team Cherry und so, also die Leute, die Hollow Knight gemacht haben. Weil diese Leute wollen wirklich eine Welt erschaffen oder haben eine Welt erschaffen, in die wir eintauchen können, einfach leben können. Und das liebe ich an Spielen. Das ist so das, was für mich Videospiele selber sind und was auch Pokémon viel für mich ist.
Und ich finde so, wenn Spiele Open Worlds machen, ne, ich glaube, die beste Open World ist, also ich muss sie so oder so faszinierend finden, ne? Ob ich mich da jetzt heimisch fühle oder ob ich sie bedrohlich finde, ne, wir hatten jetzt auch schon viele Orte aufgezählt, die da willst du vielleicht keinen Urlaub machen, aber du willst trotzdem hinreisen, du willst da Abenteuer machen, also eine Welt, in der man wirklich gerne Abenteuer macht. Und ich würde sagen, Johto, egal wie viele Jahre das schon her ist, es ist, glaube ich, auch eine der Open Worlds, in Anführungszeichen, die mich bis heute verzaubert.
Das kann ich sehr, sehr verstehen, vor allem, weil es halt so diesen Vibe halt einfach hat, so von diesem traditionellen japanischen, so, du siehst überall, wo du hingehst, du siehst Kurt, diesen Pokéballmacher und so, der so in einem traditionellen japanischen Haus, glaube ich, auch lebt, wenn mich nicht alles irrt. So, Johto ist eine sehr, sehr coole Region. Allgemein ist halt, wir wurden von Japan literarisch so getrimmt, dass wir, wenn wir älter werden, Japan lieben werden, weil die ersten 4 Gens waren ja nur in Japan, so, und alles, was ist, die ganze Kultur, die er lebt, durchlebt, oder auch im Pokémon-Anime und so, das ist genau der Punkt, also ich kann komplett nachvollziehen, dass du da Johto als einen Big Spot siehst, so. Also, wenn ich so drüber nachdenke, die erste Open World, die mir in den Kopf kommt, die ich wirklich da reinschreiben würde, wäre, glaube ich, die Welt von Breath of the Wild und TOTK so. Also ich weiß nicht, ob du die Spiele gespielt hast.
Ja, klar,
so.
klar.
Aber diese Welt war so interaktiv so. Man konnte immer was sehen und man konnte immer irgendwas machen. Es hat sich nie so angefühlt, als wäre man irgendwie limitiert.
Und was ich auch irgendwie cool finde, ist, auch wenn du die jetzt wie deine Westentasche kennst, kannst du dich trotzdem doch dran erinnern, als alles so super frisch war. Ne? Und genau. Das ist, ich könnte dir wahrscheinlich da tausende Routen von A nach Z, nach B, nach X, nach Y, wie ich überall durch diese Welten durchgefahren bin und durchgeflogen bin und alles kennengelernt habe. Aber ich sehe das, ich habe gerade vor allem noch diese Erinnerungen damit, ne? An diese Spaziergänge, an diese Reisen, das ist alles halt noch da.
Ja, und das soll's ja auch sein. Das ist so Pokémon ja schon immer gewesen, weil die Kernessenz von dem Spiel war ja, dass die Entwickler einfach den Vibe genommen haben von dem Typen, war das Satoshi Tajiri? Ich weiß nicht, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, oder könnt ihr mich in den Kommentaren korrigieren.
Gerne.
Der einfach nur Käfer gesammelt hat und damit eine Weltreise gemacht hat, also für sich als Kind eine Weltreise gemacht hat. Er hat Käfer gesammelt hier und da und diesen Vibe wollte er einfach wiedergeben in den Pokémon-Spielen und das ist ja das Schöne, das ist ja das ganze Kernessenz von Pokémon.
Der Vibe ist definitiv angekommen.
Ja, 100%. Also ich glaube, das merkt man auch an dem, wie wir reden, mit diesem explorativen Verhalten in Japan, nach Norden, Westen, Süden zu laufen oder irgendwo einzusteigen und einfach das Leben zu enjoyen.
Danke dafür. Danke für den Käferjäger, dass er das millionenfach weitergegeben hat. Heizel, es war mir ein Riesenvergnügen. Magst du uns vielleicht einen kleinen Ausblick geben, was es bei dir demnächst zu watchen gibt, zu genießen gibt?
Erstmal danke fürs dabei sein dürfen.
Das gerne. Ist natürlich
also, das ist eine Prio Nummer 1, Alter. Ich fühle mich sehr geehrt. Und was es bei mir zu gibt, also der Punkt ist jetzt gerade, da ich jetzt ZA rauskomme, ist, dass ich da jetzt halt natürlich am Lore-Video sitzen werde. So, das ist halt so für mich gerade die Kernessenz, weil ich habe ja die Pokémon-Lore letztes Jahr abgeschlossen Und dann wollte ich natürlich auch den neuen Aspekt nochmal neu auffassen, obwohl ich gerade eigentlich an der Zelda-Lore sitze. So, also ich sitze auch schon seit Ewigkeiten dran und ich rede da auch, also wirklich, ich bin da schon viel zu lange dran. Natürlich hatte ich auch mal andere Sachen, wo ich mich mal fokussiert habe, auf, sei es mal TikTok, wo ich auch mal so ein, zwei Monate da jetzt aktiv da viel Content einfach mal wiedergeben wollte, den ich seit Jahren geplant hatte. So, das wollte ich einfach unbedingt machen. Ich habe mir da auch ein Limit gesetzt gehabt, dass ich bis dahin mache. Aber mainly ist gerade das Pokémon ZA-Video im Drive drin und dann endlich die Zelda-Lore weitermachen, weil die ist, also Zelda-Lore ist halt auch so unfassbar cool.
Ich wittere ein neues Thema.
Ja, nein, also wirklich Zelda kann ich dir auch, also das ist ein Banger-Topic, also diese Welt als Reisetopic, ich sag's dir, es ist crazy.
Ich will dich gar nicht so lange in meinen Brainstorm einschließen, da kommst du wahrscheinlich dann auch nicht mehr so leicht raus, aber könntest du dir vorstellen, mit mir Pokémon-Klone anzusehen?
Ach, Pokémon-Klone-Spiele?
Ja. Also.
Okay, also ich kenne halt keine so gefühlt so, also oder sehr wenige. Also wenn ein Unwissen okay ist, dann ja. Aber ich kenne halt nur so, was ich, Palworld hat man mal gehört oder so, aber ich spiele wenig Klone.
Das können wir so Rorschach-mäßig machen. Ich zeig dir das dann einfach und du musst dann irgendwie nur irgendwie verbal reagieren.
Okay, ja, da sehe ich mich drin. Das ist kein Problem. Das sehr gerne.
Voller Verzückung oder voller Verstörung. Großartig. Heizel, vielen, vielen Dank. Komm bitte unbedingt wieder.
Danke, dass du dabei sein dürfen. Es war mir eine Ehre.
Es war mir genauso eine Ehre. Leute, gotta catch them all. Ihr könnt Pokémon richtig spielen. Ihr könnt Pokémon auf viele Weisen falsch spielen. Das gebe ich euch mit, darüber nachzudenken. Ähnlich wie diesem Reddit-Beitrag. So haben wir heute euch ein bisschen durch die Pokémon-Städte durchgezogen. Eine wilde Reise war es. Wenn ihr das auf YouTube gesehen habt, wisst ihr, dass es das auf Spotify und so gibt. Und wenn ihr Interesse an Bonus-Content habt, dann schaut bitte bei Steady vorbei. Ab Minimum 5 Euro geht es los. Und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. In diesem Sinne, live das Leben, embrace das Chaos und ich will der Allerbeste sein.
Ich küsse euer Herz, haut rein. Ciao, ciao.